Seit Juni 2023 verzeichnet das Statistische Bundesamt kontinuierliche zweistellige Zuwachsraten bei den Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahr. Doch neben den Unternehmen, die sich neu aufstellen oder gar schließen müssen, sind immer auch deren Geschäftspartner betroffen. Worauf es dabei ankommt, wie man sich absichern und handeln kann, darum geht es in dieser Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer mit Andreas Rode.
Hallo.
Hallo Andreas. Und mit mir, Benno Lange.
Hallo Benno, schön, dass wir wieder zusammen sind. Es ist die 18. Folge heute.
Gut, dass du mitzählst und es steht ja auch hier auf unserem Spickzettel.
Werden wir volljährig jetzt?
Wir werden quasi volljährig, stimmt.
Schön.
Doch immer ein Grund zum Feiern. Wir haben es im Intro schon gehört, in den letzten Wochen und Monaten nehmen Unternehmensinsolvenzen wieder zu. Und vor dem Hintergrund haben wir das Thema für die heutige Folge gewählt. Wir sprechen über die Situation, Geschäftspartner in der Krise, was tun. Das heißt, wir wollen ganz konkret darüber sprechen, was Unternehmer und Unternehmen tun können, wie sie handeln können, wenn ihre Geschäftspartner auf der Kunden- oder auf der Lieferantenseite bereits in der Krise sind oder wie sie sich auch davor schützen können, von einer Krise der Geschäftspartner ganz unmittelbar betroffen zu werden. Ich denke, vor allen Dingen dieser Vorsorge- und Prophylaxe-Aspekt soll heute im Vordergrund stehen. Wir wollen nicht sprechen über die Abwicklung einer Insolvenz an sich, sondern es soll gerade darum gehen, die Insolvenz zu vermeiden, das eigene Unternehmen zu schützen, selbst wenn anderswo in der Lieferkette oder in der Leistungskette vorgelagert oder nachgelagert andere Geschäftspartner sich in der Krise befinden.
Also vorrangig nehmen wir heute nicht das insolvente Unternehmen oder das Unternehmen in der Krise an sich in den Blick, sondern den Geschäftspartner, also das erstmal noch gesunde Unternehmen, dessen Geschäftspartner in der Krise oder sogar in der Insolvenz ist.
Das ist der Plan.
Gott sei Dank sind wir wieder nicht alleine.
So ist es. Deswegen begrüßen wir ganz herzlich als heutigen Gast unseren lieben Kollegen Christian Sänger. Hallo Christian.
Guten Tag zusammen.
Hallo Christian. Du bist Anwaltskollege. Du hast allerdings eine Spezialisierung im Bereich Insolvenz- und Sanierungsrecht. Du bist Fachanwalt für Insolvenzrecht und Sanierungsrecht und ein ausgewiesener Sanierungsexperte. Und ganz besonders, und deswegen ist es auch gut, dass du heute hier bist, berätst du Unternehmen in dieser Situation, wenn Geschäftspartner in der Krise, in der Insolvenz sind, wenn Anfechtungsansprüche geltend gemacht werden und es darum geht, das Unternehmen, dessen Geschäftspartner in der Krise ist, zu schützen. Du bist seit 2020 Seniorpartner bei der DHPG und wir sind glücklich, dass du heute bei uns bist hier.
Ich freue mich sehr, dass ich erstmals bei euch in diesem Podcast mitmachen kann. Ich habe mir einige Podcasts von euch schon angehört und ich finde es eine super Idee, komplexe Sachverhalte möglichst einfach zu erläutern und allen Zuhörern näher zu bringen.
Ja, dann nochmal ganz herzlich willkommen, Christian. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass du und dein Team, dass ihr in den letzten Monaten durchaus sowas wie eine Hochkonjunktur erlebt, dass das Thema Insolvenzen oder Insolvenzgefahren am Markt immer bedeutender wird und die Fälle und die Einschläge dort einfach zunehmen, kann man das so sagen?
Durchaus. Wir beobachten, dass die förmlichen Insolvenzverfahren noch nicht sonderlich an Dynamik zugenommen haben. Das heißt, bei den förmlichen Insolvenzverfahren gibt es zwar offiziell auch Steigerungen von 10-15% im Vergleich zum Vorjahr. Was allerdings zunimmt, sind Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Und gerade dies ist für die Geschäftspartner ja mit besonderen Risiken verbunden, weil die Eigenverwaltungsverfahren nicht im Internet veröffentlicht werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Geschäftspartner bereits sich in einem Insolvenzverfahren befindet, über 2, 3, 4 Wochen und man vergessen wurde, unterrichtet zu werden und dementsprechend größere Schäden drohen.
Ja, also offensichtlich genau der richtige Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen, wie sich Unternehmen schützen können. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, Christian, hören wir noch einen kurzen Erfahrungsbericht einer Kollegin von dir.
Die Zahlungsunfähigkeit von Geschäftspartnern ist ein von vielen Unternehmen unterschätztes Risiko. Denn nicht nur die eigene Zahlungsunfähigkeit, sondern auch die von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern kann für ein Unternehmen existenzbedrohend sein. Der Zahlungsunfähigkeit eines Geschäftspartners stehen die meisten Unternehmen sehr zögerlich gegenüber. Dabei gilt es, entschlossen und zielgerichtet zu handeln, um die eigenen finanziellen Mittel zu schützen.
Ja, Christian, wir haben gerade gehört, entschlossenes und zielgerichtetes Handeln ist das Gebot der Stunde, wenn sich Krisen bei Geschäftspartnern abzeichnen. Das erfordert ja zunächst mal, dass ich überhaupt erkenne, dass mein Geschäftspartner sich in der Krise befindet oder vielleicht gerade in eine Krise hineinschlittert. Gibt es da bestimmte Frühwarnindikatoren, Anzeichen, die mich als Unternehmen, als Geschäftspartner auf der anderen Seite hellhörig machen sollten, alarmieren sollten?
Ja, die gibt es durchaus. Das Entscheidende ist, dass man das Zahlungsverhalten seiner Geschäftspartner beobachtet. Auf der Lieferantenseite ist hierbei festzustellen, dass die Lieferanten nicht mehr bereit sind, größere Zahlungsziele zu gewähren, sondern anfragen, ob man zeitnäher die Rechnung begleichen kann. Diesbezüglich vielleicht auch sogar Angebote, Sonderformen von Skonto-Vereinbarungen anbieten, um auf diese Weise schneller an Liquidität zu gelangen. Auf Kundenseite merkt man, dass die Kunden nicht mehr die Möglichkeit des Kontoabzugs nutzen. Dies ist deswegen ein deutliches Zeichen auf eine Liquiditätsstockung beim Kunden, weil Skonto ein äußerst sinnvolles Mittel ist, um Liquidität einzusparen. Wenn also der Kunde nicht mehr den Skontoabzug bei einer frühzeitigen Zahlung der Rechnung nutzen kann, bedeutet das, dass er nicht über ausreichende Liquidität verfügt.
Ja, das ist spannend, weil das heißt ja auch, ich kann als Unternehmer durchaus das Mittel Skontogewährung für die Kunden nutzen, nicht nur um mir vielleicht selber früher Liquidität zu verschaffen, sondern eben auch so ein bisschen als Seismograf, wie geht es eigentlich meinen Kunden, wer zahlt mit Skontoabzug unter Ausnutzung und wer nicht und daraus vielleicht auch bestimmte Maßnahmen schon ableiten.
Durchaus. Darüber hinaus kann man im Zahlungsverhalten auch feststellen, wenn zu gewissen Stichtagen im Monatsverlauf Zahlungen verspätet eintreffen, dass da möglicherweise eine Früherkennung möglich ist. Als Beispiel dient der Zahlungstermin für die Zahlung der Sozialversicherungsabgaben gegenüber den Sozialversicherungsträgern. Diese sind am drittletzten Bankarbeitstag eines laufenden Monats fällig. Das heißt, üblicherweise geht in Krisenunternehmen die Liquidität zwischen dem 25. und 27. eines Monats deutlich nach unten. Wenn also gerade in diesem Zeitraum eine Kundenrechnung fällig ist und die eben nicht bezahlt wird, dann kann man durchaus Rückschlüsse ziehen.
Denn die Zahlungen werden immer vorgezogen, weil strafrechtlich bewährt, Sozialversicherungsthemen, Lohnsteuerthemen etc. Das heißt, das ist der Zahlungsabfluss, den die Geschäftspartner dann in der schwachen Situation auch immer vorziehen werden und möglicherweise eher dann unsere Zahlung aufschieben.
Richtig, genau so ist das.
Das heißt, das spricht aber doch nochmal auch für ein sehr gutes Debitorenmanagement, was sowieso Sinn ergibt, aus verschiedensten Gründen, aber auch hier als Krisenindikator durchaus sinnvoll, da auch einen Blick drauf zu werfen, auch mit dem Hintergrund.
Genau richtig. Also man sollte durchaus als Geschäftsführer auch mit den Mitarbeitern im Unternehmen sich austauschen, nachfragen, welche Erkenntnisse im Zahlungsverhalten vorliegen, mit den Mitarbeitern in der Buchhaltungsabteilung, im Kreditoren- bzw. Debitorenmanagement abstimmen, ob sie es für erforderlich halten, dass man auf Geschäftsleiterebene auch mal mit dem Kunden ein Gespräch führt. Vielleicht auch dem Kunden aktiv dann besondere Zahlungsmodalitäten einräumt, um vorzeitig mit dem Kunden in Gespräch zu kommen.
Gibt es denn aus seiner Erfahrung heraus noch andere, ich sag mal, typische Verhaltensmuster, neben dem, was man auf dem eigenen Bankkonto und am direkten Zahlungsverhalten der Kunden ablesen kann?
Ja, festzustellen ist, dass die Bestellungen eines Kunden üblicherweise in Krisennähe eher zurückgehen. Das heißt, ein Kunde, der es durchaus in der Vergangenheit gewohnt war, auch auf Lagerhaltung einzukaufen, wird versuchen, die Lagerhaltung zu minimieren. Das heißt, er wird Just-in-Time-Bestellungen vornehmen oder möglicherweise genau das bestellen, was er benötigt, selbst wenn er bei einer größeren Bestellung auch einen Rabatt eingeräumt bekommt. Also das ist auf Kundenseite festzustellen. Darüber hinaus ist es durchaus menschlich, dass der Geschäftspartner Wünschen zur in der Vergangenheit üblichen Abstimmung hinsichtlich der Leistungsbeziehung eher ausweichend gegenübertritt. Termine, die in der Vergangenheit kurzfristig möglich war, um sich mit dem Geschäftspartner auszutauschen, werden nicht eingeräumt bzw. ausweichend beantwortet. Also auch das kann durchaus ein Hinweis sein, dass es dem Geschäftspartner wirtschaftlich nicht so sonderlich gut geht. Wir lassen die persönlichen Gründe erstmal außen vor, sondern wir versuchen diese Anzeichen immer im Hinblick auf eine Früherkennung in wirtschaftlicher Hinsicht zu untersuchen.
Hältst du es für sinnvoll, Christian, dass das Monitoring der Geschäftspartner oder der Bonität von Geschäftspartnern auch auszulagern und zu sagen, ich schaue mir Kreditauskünfte vor allen Dingen an, ich schaue mir an, ob Warenkreditversicherungen meine Geschäftspartner noch versichern und wenn ja, bis zu welcher Höhe, bis zu welchem Limit. Ist das ausreichend? Ist das ein geeignetes Instrument der Risikovorsorge aus deiner Sicht?
Sowohl als auch. Die Auskunfteien können nur so gut sein, wie sie auch Informationen erhalten. Bei kriselnden Unternehmen stellt man regelmäßig fest, dass die Informationserteilung verspätet erfolgt, sodass die Informationen, die von Bonitätsauskünften gegeben werden können, eher zeitlich nachgelagert sind. Man kann selbstverständlich auch versuchen, öffentlich zugängliche Informationen zu erhalten. Beispielsweise ist jeder Unternehmer verpflichtet, zeitnah seinen Jahresabschluss beim Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Wenn man dort feststellt, dass der letzte Jahresabschluss, der veröffentlicht worden ist, schon 2 Jahre zurückliegt, dann kann dies auch einen Rückschluss darauf geben, dass zumindest der Geschäftspartner nicht sehr aktuell mit seinen Berichtspflichten unterwegs ist. Das ist meines Erachtens nach zumindest in den Insolvenzfällen nahezu in jedem Fall festzustellen, dass die letzten Jahresabschlüsse verspätet aufgestellt wurden.
Also ist auch, glaube ich, unsere Erfahrung, wenn wir aus anderem Anlass Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger recherchieren, die sind erfahrungsgemäß bei Offenlegung mindestens 1 Jahr alt. Da sind ja auch Fristen nochmal verlängert worden. Und ich glaube, gerade Unternehmen, die sich gerade in Krisensituationen befinden, tendieren vielleicht dazu, die Fristen auch besonders auszuschöpfen und sich im Zweifelsfall auch 1 oder 2 Mal anmahnen zu lassen, bevor dann wirklich der Jahresabschluss im Bundesanzeiger offengelegt wird.
Richtig. Vielleicht darf ich nochmal zurückkommen auf deine Ausgangsfrage hinsichtlich der Warenkreditversicherer. Meines Erachtens sind bei größeren Unternehmen durchaus die Reaktionen der Warenkreditversicherer sehr frühzeitig. Das heißt, wenn beispielsweise ein börsennotiertes Unternehmen in der Krise ist, dann wird der Warenkreditversicherer sehr frühzeitig auch die Limite etwas zurückfahren. Und dann kann dies durchaus ein Früherkennungsmerkmal sein. Bei dem kleineren Mittelstand stellen wir fest, dass die Warenkreditversicherer nachgelagert oder zeitlich verzögert die Informationen vom Geschäftspartner erhalten und dementsprechend ist auch deren Reaktion bei dem Rückführen von Limits zeitlich nachgelagert. Dort stellen wir dann fest, dass das häufig der letzte Schritt vor der tatsächlichen Insolvenz ist.
Also wir haben es durchaus auch schon erlebt, dass die Warenkreditversicherungen ein bisschen Druck machen, wenn es um die Offenlegung von Finanzinformationen geht. Also sie verlassen sich regelmäßig nicht auf die offengelegten Jahresabschlüsse und trotzdem kann man davon ausgehen, selbst wenn die Warenkreditversicherung einen Jahresabschluss frühzeitig anfordert, dann sind die Zahlen ja trotzdem mindestens 1,5 Jahr alt. Und spiegeln nicht unbedingt die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Monate wider.
Ja, und in den Fällen, über die wir reden, häufig noch länger, weil wir haben es ja gerade gesagt, das sind ja häufig Unternehmen, die nicht zeitnah erstellen und publizieren jedenfalls. Und insofern sind die Zahlen halt regelmäßig veraltet.
An dieser Stelle vielleicht auch noch den Hinweis, zumindest in den Insolvenzfällen merken wir, dass durchaus auch bewusst die Jahresabschlüsse verspätet bzw. gar nicht mehr aufgestellt werden. Das hängt damit zusammen, dass ein Jahresabschluss, der eine bilanzielle Überschuldung ausweist, immer auch der Ansatzpunkt ist für eine zivilrechtliche bzw. sogar strafrechtliche Haftung des Geschäftsführers darstellt. Die Verspätung ist zwar auch strafbewehrt, allerdings führt die regelmäßig zu einer Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, während der Nachweis, dass das Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage ist, häufig größere finanzielle Auswirkungen für die Geschäftsführung hat.
Wenn ich jetzt feststelle, dass mein Geschäftspartner tatsächlich möglicherweise oder tatsächlich in der Schieflage ist oder sein könnte, wie gehe ich damit um? Was mache ich als Geschäftsleiter des Geschäftspartners?
Ja, auch hier zählt wie in vielen Situationen im Geschäftsleben eine frühzeitige und klare Kommunikation. Das heißt, man sollte den Geschäftsleiter ansprechen, man sollte mit ihm das Zahlungsverhalten erörtern und dann Auswege finden. Die Geschäftspartner sind häufig ja auch wichtig für das eigene Unternehmen, sodass es sinnvoll ist, mit dem Geschäftspartner dann Zahlungsmodalitäten abzustimmen, möglicherweise auch Ratenzahlungen abzustimmen, möglicherweise auch ein Lieferanten- bzw. Kundendarlehen anzubieten.
Also du weißt darauf hin, klare Kommunikation, auch ruhig Zahlungsdruck aufbauen. Wenn das Unternehmen aber nun wirklich in die Insolvenz gehen sollte, ist das nicht ganz unproblematisch.
Richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Das heißt, Druck aufbauen ist sinnvoll, damit man seine offenen Rechnungen ausgeglichen bekommt. Hierzu muss man feststellen, dass Unternehmen, die sich in der Krise befinden, häufig nur dort zahlen oder Rückstände ausgleichen bei den Geschäftspartnern, die am lautesten schreien. Dementsprechend ist es sinnvoll, diesen Druck aufzubauen. Gefährlich ist es, dass im Insolvenzfall jegliche dokumentierte Kommunikation von dem Insolvenzverwalter genutzt wird, um gegebenenfalls Anfechtungsansprüche vorzubereiten.
Kannst du das nochmal genauer erklären? Also ich habe verstanden, je mehr nachweisbar ist, dass ich von der Krise meines Geschäftspartners weiß, desto größer ist mein Risiko.
Richtig. Also dafür vielleicht eine Erläuterung, was bedeutet Insolvenzanfechtungsrecht? Das Insolvenzanfechtungsrecht dient dazu, Sondervorteile, die einzelne Gläubiger vor einem Insolvenzszenario erhalten haben, für die Allgemeinheit aller Gläubiger zurückzuholen. Hierfür ist das Insolvenzanfechtungsrecht da. Das Insolvenzanfechtungsrecht ermöglicht dem Insolvenzverwalter, Zahlungen in den letzten 3 Monaten erleichtert, teilweise allerdings bis zu 4 Jahre vor Insolvenzantragstellung anzufechten. Je weiter der Anfechtungsanspruch zeitlich zurückgeht, desto höher sind die Anforderungen an dem Vorliegen einer objektiven Zahlungsunfähigkeit des späteren Schuldners sowie, und darauf kommt es dann meist an, die Kenntnis bzw. das Kennen müssen von dieser Zahlungsunfähigkeit. Dieses Kennen müssen bzw. der Nachweis von diesem Kennen müssen fällt dem Insolvenzverwalter leicht, wenn in einer E-Mail-Korrespondenz offen über eine bereits eingetretene Krise, eine Zahlungsunfähigkeit bzw. ein Nicht-Zahlen-Können dokumentiert ist.
Also tendenziell ist aber jede Stundungsvereinbarung, jede Tilgungsvereinbarung problematisch, weil sie immer darauf hinweisen könnte, dass der Schuldner gerade nicht zahlungsfähig ist.
Typische Juristenantwort, es kommt sehr darauf an. Früher war die so, dass eine Stundungsvereinbarung von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes immer als mittelbares Eingeständnis einer finanziellen Schieflage angesehen worden ist. Dies ist vom Gesetzgeber geändert worden. Das heißt, Zahlungserleichterungen sind von Gesetzes wegen privilegiert. Es wird unterstellt, dass ein Geschäftspartner, der seinem Geschäftspartner Zahlungserleichterungen zukommen lässt, grundsätzlich keine Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit hat. Und dementsprechend kommt es bei Ratenzahlungsvereinbarungen darauf an, dass diese klar definiert werden und auch einhaltbar sind. Vielleicht komme ich nochmal auf den Gesichtspunkt der Einhaltbarkeit zurück. Zahlungserleichterungen werden dann wieder negativ für die Insolvenzanfechtung ausgelegt, wenn sie nicht eingehalten werden. Das heißt, wenn man Zahlungsvereinbarungen trifft, dann sollten die erfüllbar sein für den Geschäftspartner. Wenn sie nicht erfüllt werden, ist das Privileg wieder hinfällig.
Aber das ganze Anfechtungsrecht soll im Grunde ja genau sicherstellen, dass nicht derjenige, der am lautesten schreit, am langen Ende privilegiert ist.
So ist es, richtig.
Ich habe jetzt gerade andächtig zugehört, wie ihr beiden Juristen über das Anfechtungsrecht diskutiert habt. Da käme ich jetzt mit betriebswirtschaftlichem Pragmatismus und sage, mir ist es aber trotzdem lieber, das Geld erstmal zu haben und mich dann gegen mögliche Anfechtungsansprüche wehren zu müssen, als das Geld nicht zu haben und dann meine Forderung vielleicht zur Tabelle anmelden zu müssen, wenn die Insolvenz eingetreten ist.
Aber das war ja genau die Empfehlung, erst dann doch zu schreien und das Geld erstmal zu haben.
Habe ich verstanden, ja. Wenn wir jetzt dann nochmal einen Schritt weiter denken und unterstellen, dass das Worst-Case-Szenario beim Geschäftspartner eingetreten ist, das heißt, aus der Krise wird dann auch förmlich ein Insolvenzverfahren. Wie ändert sich dann das Kommunikationsverhalten, wenn auf der anderen Seite vielleicht der Geschäftsführer nicht mehr unbedingt uneingeschränkt handlungsfähig ist, sondern wenn im Insolvenzverfahren der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter eben auch in die Kommunikation mit einzubeziehen sind? Was ändert sich dann? Was ist dann auch zu beachten?
Im sogenannten Insolvenzeröffnungsverfahren, in dem ein vorläufiger Insolvenzverwalter oder bei der Eigenverwaltung ein vorläufiger Sachwalter das Unternehmen kontrolliert bzw. verfügungsbefugt ist, empfehle ich eine noch eindeutigere Kommunikation. Warum ist dies erforderlich? Insolvenzverwalter sind es gewohnt, sich nicht unbedingt selbst in die Haftung zu begeben und dementsprechend in ihrer Verbindlichkeit durchaus etwas Zurückhaltung zu üben. Und insofern empfehle ich jedem Beteiligten in einem Insolvenzeröffnungsverfahren, klare Absprachen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter zu treffen, darauf zu bestehen, dass diese Absprachen auch dokumentiert werden, Nur so kann gewährleistet werden, dass später, wenn diese Abstimmungen nicht eingehalten werden, möglicherweise eine persönliche Haftung des Insolvenzverwalters droht.
Das klingt jedenfalls nach rechtlich hochvermintem Gelände. Also der Geschäftsführer ist wahrscheinlich gut beraten, das gerade nicht alleine auszuhandeln, sondern sich rechtlichen und professionellen Beistand zu holen. Würdest du vermutlich auch so sehen, Christian?
Grundsätzlich raten wir natürlich stets dazu. Das liegt an unserer Profession, das ist ganz klar. Nichtsdestoweniger ist festzustellen, dass gerade in Insolvenzeröffnungsverfahren der Insolvenzverwalter nicht in einer einfachen Situation ist, dessen Telefon steht in der Regel nicht still und dementsprechend sortiert ein vorläufiger Insolvenzverwalter durchaus auch nach Priorität. Und wir stellen fest, dass eine klare Kommunikation durch einen Fachanwalt für Insolvenzrecht dazu führt, dass regelmäßig diese Kommunikation vom Insolvenzverwalter dann auch geführt wird und nicht auf die lange Bank geschoben wird.
Ich kann vielleicht berichten, in der Praxis bin ich immer sehr, sehr happy, wenn ich den Christian an meiner Seite habe in diesen Fällen, weil er eben jemand ist, der auch weiß, wie der Insolvenzverwalter auf der anderen Seite tickt. Und das ist eben absolut hilfreich, auch in der Kommunikation.
Wenn ich jetzt als Geschäftsführer meine Risiken kenne für den Fall, dass sich Krisen beim Geschäftspartner abzeichnen oder aus der Krise sogar die Insolvenz wird. Andreas hat es gerade angesprochen, gutes und wirkungsvolles Debitoren- oder Forderungsmanagement ist ein Kernelement. Gibt es da so ein paar Grundregeln, die man eigentlich allen an die Hand geben kann, Christian, was sich bewährt hat im Forderungsmanagement?
Also im Forderungsmanagement empfehle ich, nicht zu viele Mahnstufen aufzubauen. Wir finden manchmal Unternehmen, die haben 4, 5, 6 Mahnstufen. Jemand oder ein Kunde beziehungsweise ein Geschäftspartner, der 5 Mahnungen an Möglichkeit hat, seine Liquidität zurückzuhalten, der wird dann diese auch ausnutzen im Krisenfall. Und insofern empfehle ich hier ein ganz klares, striktes Debitorenmanagement. Das heißt, nach einer Mahnung mit einer Fristsetzung ist dann notfalls auch ein Mahnbescheid beziehungsweise eine Titulierung anzustreben.
Wenn jetzt Geschäftspartner aktiv äußern oder auf Nachfrage äußern, Rechnungen nicht sofort und nicht in voller Höhe zahlen zu können, also nach Ratenzahlung fragen, wie sollte man da sinnvollerweise vorgehen?
Die Ratenzahlungsvereinbarung birgt grundsätzlich einige Tretminen. Das heißt, üblicherweise werden Ratenzahlungen verwendet, um jeweils die älteste Forderung auszugleichen. Hiervon rate ich dringend ab. Man sollte zu einem Stichtag, an dem man mit dem Geschäftspartner eine Ratenzahlungsvereinbarung aufsetzt, einen Saldenabgleich machen, genau festhalten, welche Altverbindlichkeiten gibt es. Diese Altverbindlichkeiten sollten dann mit einer Ratenzahlungsvereinbarung, die einhaltbar ist, getilgt werden. Und neues Geschäft sollte mittels Vorschusszahlung, Vorkasserechnung, insolvenzfest ausgestaltet werden. Damit vermeide ich, dass ich keine neuen Verbindlichkeiten aufbaue, die wiederum möglicherweise im Insolvenzfall auch der Anfechtung unterliegen können. Insofern Neugeschäft insolvenzfest, entweder durch eine Besicherung oder durch eine Vorschusszahlung, Altverbindlichkeiten in einer Ratenzahlungsvereinbarung regeln und die dann ratierlich zurückführen.
Und wenn ich auf Vorkasse umstelle, sind diese Vorschussgeschäfte in allen Fällen auch insolvenzsicher oder muss ich auch da noch nachgelagert bestimmte Spielregeln beachten?
Herzlichen Dank für die Nachfrage. Es ist zu berücksichtigen, dass der Leistungsaustausch im sogenannten Bargeschäft erfolgen muss. Die Rechtsprechung erachtet einen bargeschäftlichen Austausch dann als gegeben, wenn der Leistungsaustausch, das heißt hier Vorkassenzahlung zur Leistungserbringung, nicht länger als 30 Tage auseinanderliegt. Ich muss also darauf achten, dass meine vorschüssige Zahlung, die ich erhalte, von mir dann auch mit einer Gegenleistung zum Ausgleich gebracht wird. Und diese Gegenleistung sollte nicht später als 30 Tage erfolgen. Erfolgt die Leistung später, ist dies wiederum dem Anfechtungsrecht unterfallend.
Okay, und das gilt, nehme ich an, unabhängig davon, ob ich die Ware schon auf Lager habe, dann wird ja regelmäßig die 30-Tage-Frist einhaltbar sein. Aber es kann natürlich auch Fälle geben, in denen die Ware erst noch produziert werden muss, weil ich eben bestimmte kundenspezifische Produkte habe. Dann kann es ja durchaus herausfordernd sein, innerhalb der 30 Tage zu produzieren, fertigzustellen und auszuliefern.
Richtig. Die Rechtsprechung macht sich wie so häufig einfach. Ich sage, das Bargeschäft ist einzelfallabhängig und branchenabhängig. Das heißt, wenn ich in einem Projektgeschäft tätig bin, beispielsweise ein Maschinenbauhersteller oder ein Hersteller, der im Maschinenbau tätig ist, mit längeren Projektzeiten, dann sollte man dies im Einzelfall durchaus regeln. Damit klar ist, wir haben hier einen besonderen Fall. Die 30 Tage, die grundsätzlich von der Rechtsprechung herangezogen werden, gelten hier im Sonderfall nicht. Und damit kann ich wiederum eine Vorsorge gegen eine mögliche Anfechtung treffen.
Okay, das heißt, gerade im Projektgeschäft muss ich dann auch über, nicht richtig verstanden, muss ich auch über andere Sicherungsinstrumente nachdenken, Bürgschaften beispielsweise?
Richtig. Also es gibt Vertragserfüllungsbürgschaften, man kann gesonderte Kautionsvereinbarungen treffen. Darüber hinaus gelten natürlich die Sicherungsrechte durch Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten. Im Projektgeschäft steht idealerweise die halbfertige Maschine noch im produzierenden Unternehmen. Wenn allerdings schon Produkte ausgeliefert werden, hilft nur der Eigentumsvorbehalt. Dieser sollte dann auch ausgestattet werden als verlängerter Eigentumsvorbehalt, wenn die Produkte wiederum von dem Geschäftspartner weiterveräußert werden. Und da gibt es sehr viel an Variationen, wie ich die Sicherungsrechte insolvenzfest gestalten kann.
Jetzt haben wir gerade über den Fall gesprochen, dass der Kunde ein Zahlungsthema hat. Wenn das mein Lieferant ist und ich muss jetzt in Vorkasse gehen, dann habe ich ja genau das Risiko, dass meine Lieferung möglicherweise nicht erfolgt.
Das ist genau richtig. Auf Lieferantenseite wird häufig in dessen Krise nach einer Vorkasse gefragt. Das heißt, ich als Kunde meines kriselnden Lieferanten sorge dafür, dass der Lieferant mit zusätzlicher Liquidität ausgestattet wird. Wenn die Leistung dann nicht innerhalb des gewöhnlichen Bargeschäftszeitraums von 30 Tagen erfolgt, dann habe ich A, ein Anfechtungsrisiko im Insolvenzfall oder B, ein Totalrisiko, in dem die Leistung gar nicht mehr erfolgt. Vielleicht nochmal zurückkommend auf deine Frage. Ich rate von Vorkassezahlungen an Lieferanten dringend ab. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn man sich durch diese Vorkassezahlung schon Sicherungsrechte an einzelnen Gegenstände oder Rohhilfsbetriebsstoffe, die dann beim Lieferanten verarbeitet wird, zusichert. Dies ist in der Praxis häufig gar nicht möglich, weil der Lieferant, der sich in der Krise befindet, wiederum auf Zahlungsziel die Rohstoffe von seinem Zulieferer geliefert bekommt, sodass mein Eigentumsvorbehalt an den noch nicht bezahlten Rohstoffen ins Leere geht.
Klingt irgendwie schwer nach wirtschaftlich und rechtlichem Dilemma.
Definitiv. Und das ist in Insolvenzverfahren durchaus ein großer Graubereich, der sehr schwer vom Sachverhalt aufzuarbeiten ist und in rechtlicher Hinsicht auch teilweise stiefmütterlich behandelt wird.
Jetzt haben wir ja gerade sehr stark über Einzelfalllösungen gesprochen, wenn konkrete Geschäftspartner auf der Kunden- und Lieferantenseite erkennbar in der Krise sind. Wie sieht es denn aus mit der großen Masse der Fälle? Also wenn ich mal auf allgemeine Geschäftsbedingungen zu sprechen komme, wie ist deine Erfahrung in der Praxis, Christian? Wie insolvenzfest sind solche AGBs üblicherweise und gibt es da vielleicht auch bestimmte Tipps, die gilt zu beachten, um eben auch in der großen Zahl der noch nicht erkannten Fälle im Insolvenz- und Krisenfall möglichst gesichert dazustehen?
Ja, erfreulicherweise ist festzustellen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen mittlerweile auch im Mittelstand vernünftig aufgesetzt sind. Das heißt, Unternehmer wissen, dass sie regelmäßig ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen überarbeiten sollten. Das ist vom Inhalt her eher unproblematisch. Die Problematik zeigt sich in der Praxis dann, wenn diese Geschäftsbedingungen nicht wirksam in die Leistungsbeziehung mit einbezogen werden. Die Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen muss im Einzelfall bei jeder einzelnen Bestellung erfolgen. Da gibt es sehr viel Tretminen zu beachten. Insbesondere sollte der Vertrieb auf Kundenseite beziehungsweise der Einkauf auf Lieferantenseite geschult werden, die eigenen AGBs wirksam in die jeweilige Leistungsbeziehung mit einzubeziehen.
Hier gibt es ja die ganz üblichen Themen. Es reicht nicht aus, wenn erst mit der Übersendung der Ware und dem Abdruck der AGB auf der Rechnung die AGBs erstmal zur Kenntnis gebracht werden. Es muss eben im Vorhinein bei Vertragsabschluss, bei Bestellung direkt beiden Vertragspartnern klar sein, dass diese AGB Vertragsbestandteil werden sollen. Also hier ist durchaus vermietes Gelände, auch in der Praxis, und eine enge Abstimmung zwischen Vertrieb und den anderen Abteilungen des Unternehmens notwendig.
Definitiv. Und das ist auch ein Bereich, in dem man mit Schnelligkeit in einem vorläufigen Insolvenzverfahren durchaus sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Das heißt, das Insolvenzeröffnungsverfahren dauert maximal 3 Monate. Wenn das schuldnerische Unternehmen auf eine Weiterbelieferung angewiesen ist und ich als Lieferant durchaus eine Schlüsselposition einnehme, dann kann ich auch in dieser Phase schon Vereinbarungen über die Altforderungen bzw. die wirksam einbezogenen AGBs treffen, sodass man hier sehr schnell eine Lösung erzielen kann. Wenn man hierüber dann erst 6 Monate oder 12 Monate nach Insolvenzeröffnung vor Gericht streitet, dann wird es tatsächlich wirklich unangenehm.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele praktische Hinweise besprochen, die wir dem Geschäftsführer mit auf den Weg geben können. Und trotzdem, glaube ich, gibt es ein paar Situationen, wo der Geschäftsführer alleine eben auch dieses rechtlich vermiente Gelände, wir haben es mehrfach betont, besser nicht betreten sollte, jedenfalls nicht ohne rechtlichen Beistand. Wie siehst du auch aus deiner Erfahrung, Christian, eure Rolle, deine Rolle als Berater eines Geschäftsführers, der mit kriselnden Geschäftspartnern auf der einen wie auf der anderen Seite zu tun hat?
Ja, insbesondere wenn das eigene Unternehmen eine Schlüsselposition für die Zukunft des schuldnerischen Unternehmens einnimmt, wird der Geschäftsleiter des Unternehmens häufig von den Beratern des schuldnerischen Unternehmens angesprochen, ob Bereitschaft besteht, Mitglied eines sogenannten vorläufigen Gläubigerausschusses zu werden. Dies wird häufig ablehnend beantwortet, weil der Geschäftsleiter befürchtet, dass er zusätzlich zu den ohnehin eingetretenen Schäden in Form Verlustes von Altforderungen jetzt noch zusätzlichen Verwaltungsaufwand bzw. zusätzliche Kosten hat, wenn er sich aktiv im Gläubigerausschuss beteiligt. Hier ist allerdings der Hinweis wichtig, dass sich der Geschäftsleiter jederzeit rechtsanwaltlich für die Teilnahme in Gläubigerausschusssitzungen vertreten lassen kann. Und die Tätigkeit im Gläubigerausschuss wird mit einer üblichen Stundenhonorarvergütung aus der Insolvenzmasse gezahlt. Mit anderen Worten, die Teilnahme birgt eher wenig Aufwand für den Geschäftsleiter des Unternehmens. Und die rechtsanwaltliche Vertretung wird üblicherweise kostenneutral von der Insolvenzmasse getragen. Der Aufwand ist sehr gering und die Chancen, dass man aktiv das Insolvenzverfahren mitgestalten kann und allgemeine Informationen über das Insolvenzverfahren erhält, ist sehr groß. An dieser Stelle ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass das Mitglied im vorläufigen Gläubigerausschuss dazu verpflichtet ist, die Interessen aller Gläubiger zu vertreten, das heißt, die Informationen vertraulich zu behandeln und nicht ausschließlich für eigene Interessen zu verwenden. Nichtsdestoweniger weiß der Unternehmer dann genau, wo steht er im Verfahren, wie geht es im Verfahren weiter, gibt es beispielsweise eine Investorenlösung, wird der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten oder wird zerschlagen. Alles das sind wichtige Informationen für den Unternehmer, um in die Zukunft zu planen.
Ja, eine spannende Option, denke ich, vor allen Dingen in den Fällen, in denen entweder ein größerer Betrag, Geldbetrag im Feuer steht oder der Geschäftspartner einfach von großer strategischer Bedeutung für mich als Unternehmer ist. Danke auch für den Hinweis, Christian.
Ja, Benno, sehr interessante Folge heute. Was nimmst du mit?
Ja, zum einen habe ich ganz viel gelernt über Insolvenzrecht, Anfechtungsrecht und das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Danke Christian und Andreas für die Nachhilfestunde. Und außerdem nehme ich mit, es geht in den Situationen ganz viel auch um Geschwindigkeit. Es geht darum, frühzeitig zu erkennen, dass Risiken drohen und dann darauf zu reagieren und nicht einfach darauf zu vertrauen, dass es schon gut gehen wird. Andreas, was sind deine Erkenntnisse?
Ja, du hast es gesagt, es geht viel um Zeit, es geht sehr viel um vermintes Gelände insgesamt und sehr viel hängt davon ab, dass ich rechtzeitig erkenne, dass mein Geschäftspartner möglicherweise in einer Schieflage ist. Und die Indizien dafür sind häufig eben nicht nur punktuell, ah, ich bin in der zweiten, dritten Mahnstufe drin, sondern es ergibt sich aus Veränderungen im Verhalten meines Geschäftspartners. Und das zu monitoren ist nicht ganz einfach. Und da muss gerade auch in der Kommunikation im Unternehmen darauf Wert gelegt werden, dass solche Veränderungen erkannt werden.
Prima. Und unser Tipp des Monats heute beschäftigt sich im weitesten Sinne mit einer damit im Zusammenhang stehenden Frage.
Ja, allerdings eher aus steuerlicher Sicht und zwar insbesondere mit der Frage, was passiert eigentlich mit der Umsatzsteuer, wenn mein Geschäftspartner in der Insolvenz ist?
Der Praxistipp des Monats.
Im Rahmen der Insolvenzanfechtung sind auch steuerliche Besonderheiten zu beachten. Macht ein Insolvenzverwalter im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Anfechtung gegen einen früheren Auftragnehmer erfolgreich geltend, so dass der Auftragnehmer sein erhaltenes Honorar an den Insolvenzverwalter zurückzahlen muss, ergeben sich hierdurch auf Seiten des in Insolvenz befindlichen Unternehmens und auf Seiten des früheren Auftragnehmers steuerliche Konsequenzen, wobei wir heute nur auf die Umsatzsteuer eingehen. Aufgrund der Rückgewähr, also aufgrund der Rückzahlung des ursprünglichen Honorars, lebt der ursprüngliche Zahlungsanspruch des Auftragnehmers gegenüber dem insolventen Unternehmen wieder auf. Da dieser Zahlungsanspruch nur eine bloße Insolvenzforderung darstellt, kann diese Forderung nur zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Die Konsequenz daraus ist, dass diese Forderung umsatzsteuerlich als unanbringlich gilt und zu berichtigen ist. Das bedeutet, dass die Umsatzsteuer, die bei der ursprünglichen Leistungserbringung vom Auftragnehmer an das Finanzamt abgeführt wurde, nun zu korrigieren ist. Dies erfolgt in der Weise, dass der in dem Anfechtungsbetrag enthaltene Umsatzsteueranteil im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung zu berichtigen ist und somit die vorausgezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt an den früheren Auftragnehmer zu erstatten ist. Im Ergebnis bekommt der frühere Auftragnehmer die Umsatzsteuer somit vom Finanzamt zurückerstattet und fällt nur in Höhe seiner Nettoforderung aus.
Das war der Praxistipp des Monats.
Gut, und damit nähern wir uns rasant dem Ende auch der heutigen Folge. Herzlichen Dank nochmal, lieber Christian, dass du uns so die tiefen Einblicke in die Situation Geschäftspartner in der Krise vermittelt hast. Das war sehr spannend. Vielen Dank.
Danke auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Und dann bleibt noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, Sie finden weitere und ergänzende Informationen zum Thema der heutigen Folge in den Shownotes zu diesem Podcast. Und Sie dürfen uns gerne Ihre Anregungen, Ihr Feedback zukommen lassen an taxiert@dhpg.de.
Lieber Benno, womit beschäftigen wir uns nächstes Mal?
Nächstes Mal sprechen wir über das Wachstumschancengesetz, ein Gesetz, das gewisse Startschwierigkeiten im Gesetzgebungsverfahren hatte, aber schlussendlich doch noch den Weg ins Bundesgesetzblatt gefunden hat.
Boah, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich total drauf. Bis dahin, tschüss.
In diesem Sinne, herzlichen Dank euch beiden und herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert. Der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.